Es gibt immer irgendwo einen Bullmarket.
Warum soll ich eigentlich die Aktie eines Vermögensverwalters kaufen?
Je freundlicher die Einleitung, desto schwieriger die erste Frage.
Windfall Profit nennt man es eigentlich, ne?
Habe ich auch wie der King gefühlt, weil irgendwie alles, was ich gekauft habe, ging nach oben.
Sind die aktiven Fonds wirklich alle so schlecht?
Wenn die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist, sind eigentlich Frauen die relevantere Kundschaft.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Wieröhl und heute habe ich für dich einen Asset Manager, der mit über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit über 1 Billion Euro Vermögen verwaltet. Einen ETF-Anbieter, der unter der Marke Xtrackers alleine in Deutschland über 330 Produkte am Markt hat und einen CEO, der nicht nur seine Zahlen und Strategien erklärt, sondern auch Klartext spricht, wenn es um politische Perspektiven und volkswirtschaftliche Verwerfungen geht. Herzlich willkommen, Stefan Hoop, CEO der DWS Group.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind hier, Stefan, hoch über Frankfurt in den Zwillingstürmen der Deutschen Bank, die 1956 die DWS als Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen gegründet hat. Damals einer der ersten Anbieter von Investmentfonds in Deutschland. Inzwischen ist die DWS selbst börsennotiert, im MDAX enthalten, auch wenn die Deutsche Bank nach wie vor 80% hält. Und naja, also in diesen 70 Jahren, die er dann ja nächstes Jahr voll macht, da ist eine ganze Menge passiert, auch im Asset Management Business. Ja. Jahrzehntelang konnten Vermögensverwalter relativ entspannt so 1,5, 1,7, vielleicht auch mal 2% abzwacken von dem Vermögen ihrer Kunden als Verwaltungsgebühr. Heute haben wir ETFs. Ganz breite ETFs, 0,2%, 0,1%, manche auch mit 0,0 irgendwas Gesamtkostenquote. Also für uns als Anleger natürlich eine ganz tolle Geschichte, aber für euch als Vermögensverwalter doch eigentlich ziemlich frustrierend, oder?
Ich glaube, das sind einfach die Präferenzen der Kundinnen und Kunden, deren man sich nicht verwehren kann. Also erstmal musste ich lachen, was ich gelernt habe, und das ist jetzt nicht mein erster, noch nicht mein 20. Podcast irgendwo dazwischen. Aber je freundlicher die Einleitung, desto schwieriger die erste Frage. Das heißt, du hast direkt so Finger in die Wunde gelegt. Ich glaube, ich würde es nicht als Rabattschlacht definieren, weil es ja nicht so, dass man für existierende Produkte die Margin oder die Fees signifikant reduziert hat, sondern was einfach passiert ist, dass die Wähler, also diejenigen, die Produkte kaufen, kaufen einfach andere Produkte, die niedrigere Marge haben. Und ich glaube, das ist ein Trend, der in den USA ja schon 10 Jahre vor uns passiert ist. In den USA sind ja mittlerweile 60% des Marktes ETF, Europa 20%, aber steigend. Also dementsprechend ist es einfach etwas, was man akzeptieren muss, als das, was halt die Investoren möchten und sich darauf einstellen muss, was, glaube ich, uns ganz gut gelingt.
Das heißt also, wenn die Margen insgesamt runtergehen, hat man ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt bei dem, was man immer gemacht hat und versucht dann so dieses Geschäft da irgendwie ja noch zu verwalten, oder man macht irgendwie bei dem neuen Trend mit oder gestaltet ihn sogar. Also ihr seid ja im Gegensatz zu vielen anderen Finanzinstituten schon relativ früh in den ETF-Markt reingegangen, wolltet euch nicht treiben lassen, sondern wolltet mit Markttreiber sein. Das war auch schon vor deiner Zeit, ging das los mit Xtrackers ETFs. Eine Entscheidung, wo du sagst, war die richtig, oder ist das so, dass man eigentlich sich damit ja quasi das andere Geschäft kannibalisiert?
Also ich glaube, du musst ja einfach akzeptieren, was Menschen wollen. Und natürlich kannst du dann dort Vorreiterin sein, du kannst selber disruptieren, aber auf alle Fälle musst du es irgendwie akzeptieren. Du hast ja vorhin mit der Geschichte der DWS, die ja fast 70 Jahre alt ist, begonnen. Und was mich schon begeistert hat, als ich zu DWS gekommen bin, ist, dass wir von der ungefähr 1 Billion verwaltetem Vermögen, sind wir einer der wenigen Asset Manager, die halt mehr als 100 Milliarden haben in Aktien aktiv, Fixed Income, Renten aktiv, in Alternatives, in Multi-Asset, aber halt auch in ETF. Das heißt, wir haben halt die Möglichkeit, wenn der Trend, wenn das Interesse von einer Asset-Klasse zu anderen geht oder von einer Form, so aktiv gemanagt, so passiv gemanagt, von einer zu anderen, dass wir halt beides anbieten. Und genau wie du gesagt hast, der ETF-Bereich, der ist vor gut 10, 12 Jahren von der Market-Seite der Deutschen Bank, also aus der Aktiendivision, zur DWS gekommen und hat sich seitdem wirklich hervorragend entwickelt.
Ja, und es ist ja auch ein Markt, der weiterhin Traktion hat, der weiterhin so einen Trend hat. Bevor wir mal zu diesem Ausblick kommen, aber nochmal zurück zu der Rabattschlacht. Also es sind natürlich schon viele gleichartige Produkte am Markt, gerade wenn wir so über diese Standard-Investments sprechen. MSCI World, MSCI All Country World, S&P 500, da konkurrieren selbst hier in Deutschland dann 10, 15, 20 Anbieter um die Gunst der Anlegerinnen und Anleger. Aber jetzt zurück zu dem großen Volumenthema ETFs, wo ja auch bei euch das Wachstum in den Mittelzuflüssen herkommt. Da haben wir ganz viele gleichartige Produkte und dann ist es halt so, S&P 500 ETF ist ein S&P 500 ETF. MSCI World ETF ist ein MSCI World ETF. Wo siehst du da die Differenzierungsmerkmale?
Schreiben wir mal ganz, ganz basic. Also eine Frage könnte sein, warum macht nicht jeder Fondsmanager ein ETF? Also was kann daran so schwer sein? Und erstmal für die Initiierung musst du halt an jeder Börse, an der eine der Aktien in diesem unterliegenden Index gehandelt ist, brauchst du halt Verwahrung, Konto und so weiter. Also wenn du einfach den Eurostoxx nachbilden möchtest, brauchst du halt eine Kontoverbindung, Verwahrung in Mailand, in Paris und so weiter und so weiter. Das hat halt nun mal nicht jeder. Das heißt, erstmal diese, ich sag mal, Basic Infrastructure, diese Infrastruktur, die du brauchst, das ist etwas, was gar nicht so leicht nachzubauen ist. Und das machen wir gut, machen es effizient. Wenn du das nicht gut machen würdest, wärst du nicht in der Lage, es kostengünstig abzubilden. Also wenn du das hast, dann geht es ja wirklich darum zu überlegen, welche Produkte sind jetzt von Relevanz und bei thematischen ETFs schnell zu sein. Also schnell Präferenzen von Kunden zu verstehen, schnell zu sagen, Mensch, darüber schreiben Zeitungen, jeder versteht, dass Verteidigung relevanter wird, dann machen wir da was. Ich glaube, in diesem reinen Index-ETF, da ist in der Tat wenig Differenzierung. Das heißt, der MSCI-Welt ist bei uns genau derselbe wie bei anderen, weil ja einfach ein spezifischer Index nachgebaut ist. Das heißt, dort hast du wenig Differenzierung. Da geht es, glaube ich, dann eher um den Vertrieb, können wir gleich drauf kommen. In der bei den thematischen ETFs oder auch Active ETFs dann irgendwann, da kommt es schon drauf an, was ist denn drin und bist du kreativ, schnell das aufzulegen. Vielleicht da noch ein Gedanke zu. Ich war fasziniert davon, dass bei thematischen ETFs diejenige Gesellschaft, die als erstes an den Markt kommt, einen absoluten Löwenanteil des Marktes abgreift, die Nummer zwei noch ein bisschen.
Das haben wir bei Rüstung Europa gesehen. Ja, der ETF, der erste, kam am 31. März und hat dann in den ersten drei Monaten, glaube ich, 4 Milliarden Euro eingesammelt, ja, auf der USIS-Plattform.
Und das ist halt wirklich so dann, also maximal oligopolistisch, aber eigentlich dann, ich sag mal, geskewt zu demjenigen, der halt als erster dabei war. Ne? Und ich glaube, die Werte über lange Zeit sind wirklich so, gut 50% des Volumens, auch nach einigen Jahren, hat immer noch derjenige, der als erstes dabei war, paar 20% Nummer zwei und der Rest wird dann aufgeteilt.
Also fast darum, Advantage.
Total, bei thematischen ETFs.
Aber thematische ETFs sind ja eigentlich eine kritische Geschichte. Ne? Also es gibt ja diese Untersuchung von der Ohio State University, dass thematische ETFs in den ersten 5 Jahren signifikant underperformen gegenüber dem Gesamtmarkt. Nicht, weil sie schlecht konstruiert sind, sondern weil sie in aller Regel auf dem Peak eines Marktzyklus oder eines thematischen Zyklus emittiert werden. Sehen wir ja beispielsweise bei erneuerbaren Energien war das so 06, 07 so ein Thema. Wasserstoff, da kam der erste Wasserstoff-ETF auch ziemlich genau auf den Punkt 2021 auf der Spitze des Hypes. Also das ist natürlich auch kritisch, ne, dass du da dann irgendwie so ein One-Hit-Wonder hast und irgendwann düdelst wieder raus.
Würde ich, glaube ich, zwei Sachen zu sagen. Also natürlich wäre es immer schön, wenn man immer günstig kauft, teuer verkauft. Ich glaube, Natur der Sache ist, dass man oftmals Sachen kauft, die gerade gut gelaufen sind, weil es irgendwie dann alle kaufen und man viel davon liest. Das heißt, dafür ist es natürlich gut, dass der Vertrieb dann vernünftig erklärt, welche Risiken gehen damit einher, wie günstig, teuer, wie gut ist es schon gelaufen. Aber nochmal, deswegen ist halt auch wichtig, extrem schnell zu sein. Das heißt, basierend auf Social Media, auf Berichterstattung, auf Einschätzung, was morgen kommt, was politisch entschieden wird, da zu antizipieren, was sind denn diese Themen in 3, 6 Monaten und dann frühzeitig zu starten, weil von der Idee bis der ETF dann auf der Plattform ist, vergehen ja einige Monate von Kreierung, Prospekt und so weiter. Und das muss einfach schnell an den Markt kommen, damit genau das vermieden wird, dass du es kaufst, nachdem halt schon ganz viele andere gekauft haben.
Du hast ja eben schon gesagt, wir müssen antizipieren. Was wollen die Kundinnen und Kunden nicht nur heute, sondern vor allem, was wollen sie in 6 Monaten? Was wollen Sie vielleicht in 2 Jahren? Lass uns doch mal ein bisschen so herumspinnen. Wo könnten denn künftig so Produkte wie ETFs hingehen? Was ist die Zukunft von bestimmten Assetklassen? Und dir vielleicht erstmal ein Thema, aktives Management. Da gab es ja immer wieder den Abgesang. Ja, also das ist jetzt eigentlich erledigt. Immer mehr Geld fließt in ETFs. Wenn man jetzt aber mal in die Statistiken in den USA schaut, die Hälfte aller ETFs von diesen, ich glaube es sind 4.200 jetzt aktuell, sind aktive ETFs. Und folglich kann man nicht mehr sagen, ETFs gleich passives Management. Da kommt aktives Management jetzt hinzu. Glaubst du, dass aktives Management durch dieses Thema aktive ETFs so quasi eine zweite Chance kriegt?
Ja, aber müssen wir ganz kurz erklären, warum. Ich glaube, dass halt gewisse Kunden kaufen nur das Produkt ETF. Also das Produkt ETF ist halt dasjenige, was bei euch angeboten wird und auch bei anderen. Und da ist erstmal, wenn du etwas nicht als ETF anbietest, ist es gar nicht vertreibbar. Das heißt, ein normaler Mutual Fund, den du in vielen Fällen in einer Bankfiliale immer noch kaufen kannst, den kannst du halt nicht wirklich über Plattform kaufen. So, das ist erstmal Punkt 1.
Also so wie es noch früher war, man hat den Investmentfonds quasi den Anteil gezeichnet, der wurde dann bei der Kapitalanlagegesellschaft erworben und man hat ihn an diese zurückgegeben und dazwischen hat man immer schönen Abstand gehabt und man wusste erst 3 Tage später, zu welchem Kurs das denn abgerechnet wurde. Dann wurde ein schönes Formular ausgefüllt, so das waren so, als ich meine ersten Fonds kaufte.
Ja, ich glaube, wir sind ja gleich alt, ne? Das ging mir genauso. Ne? Ich habe da Ende der 80er meinen ersten Fonds gekauft und das war halt genauso. Und das hat sich halt einfach geändert. Also dementsprechend ist erstmal das Vehikel ein ETF. Also Exchange Traded, liquide, sofort. Du siehst sofort, was du gemacht hast, zu welchem Preis und so weiter. So, wenn man davon erstmal ausgeht, dann würde es ja bedeuten, etwas, was nicht ein ETF ist, kann ich nicht anbieten. Aber im Umkehrschluss, wenn ich aktiv gemanagte Produkte als ETF anbiete, verbreite ich erstmal meinen zugänglichen Markt. Und das ist erstmal von Relevanz. So, jetzt halt die Frage, passt das eigentlich zusammen? Also kannst du eigentlich aktiv managen und das dann trotzdem jederzeit liquide anbieten? Ich persönlich glaube, dass du das für aktiv gemanagte Produkte basierend auf liquiden Aktien, Anleihen machen kannst. Ich bin selber persönlich recht skeptisch, ob du eine ETF basierend auf Alternatives machen kannst, was ja auch gerade in Diskussion ist.
Erklär mal kurz Alternatives.
Infrastruktur, Immobilien und so weiter, aber die sozusagen die Theorie oder die Idee, dass du etwas, was inhärent sehr illiquide ist, also Immobilien, dass du das in einen ETF packen kannst und dann Liquidität suggerierst an die Kunden, das ist für mich schwierig verständlich, weil das geht gut, solange jemand das nur kauft. Das geht wahrscheinlich nicht ganz so gut, wenn alle plötzlich verkaufen wollen. Und ein ETF muss ja liquide sein.
Das haben wir ja beide erlebt. Wir waren ja beide in der Finanzkrise schon am Markt. Ja, ich war damals im Zertifikategeschäft und Zertifikate waren ja dann auch so als Vehikel für alles Mögliche benutzt worden, auch für beispielsweise komplexe Volatilitätsstrategien, für Hedgefonds. Und da haben wir dann ja wirklich gesehen, ein Asset ist immer nur so liquide wie das, was drin ist und nicht wie der Mantel drumherum. Das war eine leidvolle Erfahrung. Man sieht es ja immer noch auch in manchen Nischenmärkten, auf die es schon ETFs gibt. Also bei High-Yield-Bonds haben wir ja in allen großen Marktverwerfungen immer auch gesehen, dass es da Preisschwankungen gibt. Die kann man ja natürlich auch nutzen, solange man nicht verkaufen können muss. Aber ich find's schon mal cool, dass mal ein Branchenvertreter sagt, also dieser Wrapper, diese Verpackung hat auch ihre Grenzen und man muss nicht alles, was man denken kann, auch tatsächlich in diesen Wrapper hineinpacken. Aber auch nochmal zu dem Thema Marge. Wir sehen ja doch jetzt, dass so der eine oder andere Asset Manager, bisweilen ja auch in Partnerschaft mit euch, so Fondsboutiquen, klassische Konzepte, die bislang über aktive Fonds vertrieben wurden, mit 1,5% Fee als ETF an den Markt bringt und dann haben sie, naja, nicht 0,2, aber vielleicht auch 0,4 oder 0,6%. Also ETF bedeutet schon für die Branche insgesamt Margendegression, oder?
Definitiv, weil einfach die Käuferschaft das dann so erwartet, aber trotz alledem erweiterst du ja deine Käuferschaft und ich glaube, genauso wie ja Waschmittelanbieter und Shampoo-Anbieter ja auch verschiedene Käuferschichten vielleicht auch mit unterschiedlichen Markennamen adressieren, kannst du das ja genauso machen als Fondsgesellschaft. Und jetzt das Beispiel, was du gegeben hast, ist ja eines, du hast jetzt den Namen nicht genannt, darum kann ich es auch nicht machen, aber bei dem ein, ich sag mal, sehr etablierter, aktiver Manager gesagt hat, wir wollen einen Active ETF aufsetzen, sind aber für die einfach nicht operativ sinnvoll, selber diese gesamte Infrastruktur zu bauen, die wir gerade diskutiert haben, weswegen wir gesagt haben, gut, dann machen wir im Grunde ETF as a Service, wir sind die Verpacker für euch, und haben dann halt in langen Diskussionen mit denen, haben uns klar gemacht, welche Liquidität und wie das ausgestaltet sein muss, und das dann gemeinsam an den Markt gebracht. Ich glaube da, weil wir gerade ein bisschen abgeschweift sind, du hast nach Active ETF gefragt und ich habe mit Alternatives geantwortet, aber ich glaube, dass Active immer noch dort eine Berechtigung hat, bei denen du spezifisch Wissen benötigst, also meinetwegen europäische Small Caps. Ich glaube, dass da aktives Management wirklich einen Unterschied machen kann. Wenn du sagst, ich will einfach nur Aktien haben und eine MSCI-Welt, das reicht mir, weiß ich nicht, ob du dann einen Global Equities Fund unbedingt benötigst, wenn du sagst, ich brauche einfach nur eine so grundsätzliche Allokation. Aber ich sag mal, je schwieriger der individuelle Markt zu verstehen ist, desto mehr Quellen von Alpha und dementsprechend desto relevanter sollte aktives Management sein.
Jetzt hast du über künftige Trends schon gesprochen, also Alternatives eher nicht. Wenn wir hinterher nochmal drauf kommen, auf dieses Thema Infrastruktur, weil mich das sowieso umtreibt. Was glaubst du sonst, was geht so auf der Seite der Asset-Klassen wirklich noch als Erweiterung? Krypto, großes Thema auch für euch?
Mittelmäßig groß. Also wir haben ja ETFs oder ETPs aufgelegt, die halt sowohl Bitcoin als auch Ethereum halt referenzieren. Also sozusagen wir haben das am Markt, werden auch diese Produktpalette vergrößern. Da gab es keine große Nachfrage. Und wir sind jetzt auch jetzt nicht groß an rausgegangen, haben gesagt, kauf Krypto. So, wir haben einfach nur gesagt, wenn du es kaufst, dann bitte sozusagen im Hellen und nicht irgendwo im Darknet und dann Geld verschwindet vielleicht.
Stablecoin hast du gesagt, da habt ihr euch an einem Startup beteiligt hier in Deutschland, was auch eine Lizenz inzwischen schon bekommen hat für einen Stablecoin.
Ja, also wir haben an dem Thema experimentieren wir schon seit Jahren. Also einfach diese Überlegung, wenn du irgendwann Produkte auf der Blockchain anbietest, und damit meine ich halt, Aktien werden irgendwann auf der Blockchain repräsentiert, also du sozusagen die Repräsentation von, mir gehört ein Anteil an einem Gebäude, an einer Brücke, an einer Firma, wenn das über die Blockchain repräsentiert wird und nicht, wie wir es aktuell machen.
Glaubst du wirklich, dass es dazu kommt? Ganz also sicher. Ich würde mir das wünschen. Also ich weiß, sicher. Dass ich habe noch Präsentationen zu Hause liegen, die kamen von 2017. Da hieß schon, also alles, dieses ganze Wertpapierverwaltungssystem, Settlement, Clearing, Clearstream Banking wird alles disruptiert durch die Blockchain. Wir brauchen nicht mehr diese Globalurkunde, die dann irgendwo im Safe liegt, der bei der Clearstream Banking. Das können wir alles tokenisieren und dann braucht es auch diesen Bruchteilserwerb gar nicht mehr, weil das ist ja eigentlich gar nicht so das Thema. Bruchteile sind ja automatisch auf der Blockchain. Und jetzt gucke ich heute, 8 Jahre später, und ich sehe immer noch dieselben Präsentationen rumgeistern, aber de facto hat sich nichts getan, auch weil irgendwie die Emittenten nicht mitgehen. Ich meine, ich würde mir ja wünschen, dass zum Beispiel eine Allianz oder eine Deutsche Bank auch sagt, so, wir nehmen jetzt mal 1% von unserem Aktienkapital, nehmen das aus der Globalurkunde raus und verbriefen das jetzt mal als Token und stellen dafür auch einen Markt. Also du siehst, dass das wirklich nicht jetzt nur so eine Wolke ist, sondern es wird in die Richtung gehen, ja?
Also erstmal hast du halt massiven Kundennutzen. So, wenn wir damit mal starten, dann ist es halt etwas, was du irgendwann nicht verwehren kannst. Also ich habe einfach gelernt, alle Sachen, die ultimativ Sinn für die Kunden machen, passieren. Irgendwann, ob wir es wollen oder nicht.
Allein von der Schnelligkeit her.
Total. Also Schnelligkeit.
Auch für alle Anbieter. Natürlich, Kosten. Der Prozess ist ja teuer.
Also ne, du hast immer eine zwischen Investor und Investment. Hast du ja momentan keine 10 verschiedene Schritte. Hast ja gerade beschrieben, was du halt alles dazwischen hast. Ne, überleg mal, wenn du halt irgendwie dein eigenes Häusle kaufst, wie viele Grundbuchamt, Notar, Rechtsanwalt, wie viele Schritte dazwischen sind. Und dazu sagen, dass man das irgendwie einfacher machen kann, also dass Besitz an etwas einfacher zu repräsentieren ist, das wird Kosten reduzieren, schneller machen. Also es wird irgendwann kommen, Frage ist halt wann. Und du hast natürlich relativ viele in dieser Wertschöpfungskette, die das nicht wollen. Also, weil du würdest ja ein paar Leute rausnehmen aus der Wertschöpfungskette. Und da hast du natürlich schon gewisse Beharrungskräfte. Das wird aber irgendwann kommen. Du hast ja auch die ersten Experimente. Siemens hat jetzt mal was gemacht. Also es gibt ja ein paar Vorreiterinnen, die jetzt einfach mal die ersten Experimente gemacht haben. Hat gezeigt, dass es funktioniert, das kommt. Wir sind beide noch jung, das werden wir noch in unserer aktiven Zeit sehen. So, und jetzt war unsere Überzeugung, wenn du das machst, brauchst du ja auch die jeweilige Währung auf der Blockchain. Also du kaufst dann ja eine, sag mal, DWS-Aktie, die ist dann auf der Blockchain repräsentiert, aber die kaufst du ja nicht mit Bitcoin. Das würdest du wahrscheinlich kaufen mit Euro und dementsprechend muss der Euro auch auf der Blockchain sein. Und unsere Überzeugung war, dass EZB hart dran arbeitet, gut dran arbeitet, aber es wird schon noch einige Zeit dauern, bis wir den digitalen Euro als Central Bank Digital Currency haben, weswegen du halt vorher diese Brücke dort rein brauchst. Und das ist halt der Euro Stablecoin. Wir haben dann vor, sagen wir mal, 2 Jahren halt All Unity aufgesetzt mit 2 Partnern. ein Partner, der halt unheimlich gut die Marktusancen versteht, also ein Market Maker, ein Partner, der diese ganzen technischen Fähigkeiten unheimlich gut mitbringt, also Flow Traders erstes, Galaxy Digital Nummer zwei, und wir, die halt den Markt gut verstehen und Deutschland gut verstehen, also bringst dein Geld erstmal on-chain, kaufst dann Bitcoin davon. Aber viel relevanter ist das, was wir gerade besprochen haben. Wenn du dann Assets erwirbst auf der Blockchain, dann wollen wir halt die Gegenseite sein, also das, womit du bezahlst.
Ja, also das Thema wird uns auf jeden Fall hier im Podcast nochmal beschäftigen, weil daraus kann man mindestens eine Folge machen. Und das ist ja super spannend, wie sich das digitale Geld dann entwickelt. Kommen wir jetzt mal weg von den Themen, die ich jetzt so vorgegeben habe. Du hast gerade schon gesagt, du hast auch noch so ein paar Sachen, was so den Blick in die Zukunft angeht und die Frage, wie werden wir denn künftig Geld anlegen? Kaufen wir auch in 5 Jahren noch ETFs oder in 10 Jahren oder gibt es dann was ganz anderes, was die Vorteile von ETFs irgendwie verbindet, noch vielleicht mit technologischen Innovationen, mit einer stärkeren Personalisierung? Oder was schwebt dir da so für eine Anlagewelt vor?
Aber dann, glaube ich, würde man schon unterscheiden zwischen, was ist das Vehikel oder der Mantel und was wird wirklich gekauft. Ne? Ich glaube, dass ETF jetzt erstmal der große Trend sind. Die Zahlen kennst du alle, ne? Also es verdoppelt sich alle 5 Jahre. Wir erwarten, dass wir halt in 2030 dann 4,5 Billionen in Euro in ETFs haben. Und in den USA, wie gesagt, ist 60% des Marktes, da wird es in Europa auch irgendwann hingehen. Kann man sich vorstellen, dass du irgendwann Tokens kaufst? Vielleicht, aber das kann dann die nächste Generation machen. Also das ist in 10 Jahren, jetzt sehen wir erstmal diesen ETF-Trend. Frage ist ja, okay, aber was ist dann da drin? Und ich glaube, da haben wir schon einen ganz klaren Trend, dass auch gerade in Europa diese Sparpläne, die ihr ja auch hervorragend macht, als Scalable, die führen halt schon dazu, dass Menschen viel mehr einfach erstmal investieren. Also das hast du seit vielen Jahren, dass man das machen sollte, und das passiert jetzt endlich. Ich glaube, dass halt dann der nächste Trend sein wird, sich halt einfach mal mit anderen Ländern zu beschäftigen. Das heißt, finde ich, dass Vietnam spannend ist, Indien, China, also asiatische Länder, die man vielleicht nicht nur über einen Asienfonds abdecken möchte, sondern spezifischen Länder reingeht. Möchte ich halt in einzelnen Ländern, sagen wir mal USA, ein extrem großer Markt, dann spezifische Industrien, sage ich halt, ich möchte eigentlich Big Tech dabei haben oder halt gerade nicht. Ne? Und ich glaube, was wir da schon sehen, ist, dass Investoren, dass Kunden viel spezifischer eine Vorstellung davon haben, in was sie eigentlich genau investieren wollen, und ein diversifizierteres Portfolio haben, als einfach nur zu sagen, irgendwie globale Aktien. Und ich glaube, dieser Trend, bei dem wir auch sehen, dass sich Kunden viel aktiver mit ihrem Vermögen beschäftigen, weil es auch viel leichter ist, Vielzahl von Informationen zu bekommen, das wird dazu führen, dass du halt dann auch ein diversifiziertes Angebot benötigst, was wir halt dann gerne mit euch entwickeln.
Also das heißt, deiner Meinung nach, das Angebot wird insgesamt noch breiter an ETFs, nicht nur bezogen auf Anlageklassen und Länder, Sektoren, sondern vielleicht auch mit Blick darauf, wie da so Strategien implementiert werden und vielleicht so zusätzliche Themen hineinkommen. Also wenn wir sagen, die USA sind uns immer ein bisschen voraus, da sehen wir ja auch dann so ETFs mit Risikopuffer, also mit irgendwelchen Optionskomponenten, oder wir sehen relativ viel gehebelte Produkte, teilweise gehebelte ETFs auf Einzelaktien, was ja in der Form in Europa nicht möglich ist in der UCITS-Strategie. Glaubst du, dass wir diese Komplexität, die da in den USA jetzt teilweise Einzug gehalten hat in den ETF-Markt, auch hierzulande sehen werden?
Ich glaube, da sollten wir uns erinnern, was wir beide mit den Zertifikaten erlebt haben, ne, in den 2000ern. Dass je weiter ein solcher Bullenmarkt fortgesetzt wird, desto fancier werden die Produkte. Ich hatte meinen ersten richtigen Bullenmarkt erlebt, damals New Economy, und habe mich auch wie der King gefühlt, weil irgendwie alles, was ich gekauft habe, ging nach oben.
Das war toll, ne?
Bis es halt nicht mehr ging.
Richtig rausgefühlt.
Genau, total. Und alles, ich war immer so. Und irgendwann halt nicht mehr. So, und ich glaube, alles, ne, ich weiß nicht, Leverage verstehen Leute einfach noch nicht gut genug. Welchen verrückten Hebel du hast, wenn du Optionen kaufst, kurzläufige Optionen auf Einzelnamen. Ich glaube, da, also gewisse Kreativität ist schön, aber das sollte jetzt nicht Basis für ein langfristig ausgelegtes Portfolio sein. Dass halt Leute, die halt dann eher Daytrader sind, sowas mögen, anstelle einfach nur Aktien zu verkaufen. Ich glaube, das ist die Natur der Sache. Aber ich glaube, dass der Markt breiter wird, aber mit soliden, ich sag mal, langweiligen Vehikeln, aber dann extrem breit. Und mit langweilig meine ich, dass es dann vielleicht nur Ich sage Vietnam als kleineres Land, was aber unheimlich tolle Dynamik hat. Und wenn du halt sagst, das gehört irgendwie bei mir dazu, dann verbringst du damit Zeit und kaufst es dann halt als ETF.
Vietnam ist aber auch so ein schönes Beispiel für so einen ineffizienten Markt. Ja, ihr habt einen Vietnam-ETF tatsächlich online, und auf Vietnam gibt es ja auch das, was ich eben mal beschrieben habe, so eine Investment-Unity, diesen Vietnam Opportunity Funds, der in London am AIM gelistet ist. Natürlich auch wieder das Abgeld hat, ja, was solche Beteiligungsgesellschaften haben, aber mit der trotzdem eine sehr, sehr respektable Performance dann insgesamt erreicht. Und da sieht man, wie sich das Ganze dann so ausfächert, ja, von den Möglichkeiten her. Trotzdem, also ich habe ja immer bei all diesen ganzen Themen, die du erwähnst, die Hoffnung, dass ETF, auch wenn es nur eine Verpackung ist, weiter nicht nur für Exchange Traded Fund steht, sondern für einfach, transparent, fair. Weil dieses Produktversprechen hat auch sicherlich dazu geführt, dass wir diesen Boom gesehen haben.
100%. Ich glaube, genau die Begriffe, die du gerade genannt hast, würden ja auch implizieren, dass du halt nicht verrückte, gehebelte Sachen machst, die halt wahnsinnige Returns versprechen, aber halt auch komplett schief gehen können. Und ich glaube, den Trend, den wir gerade in Deutschland sehen mit diesen ETF-Sparplänen, das finde ich klasse, dass Leute einfach sagen, ich möchte langfristig investieren. Markttiming kriege ich sowieso nicht perfekt hin, darum habe ich halt einfach so ein regelbasiertes jeden Monat. Und dann möchte ich halt ein breites, diversifiziertes Portfolio haben von verschiedenen Sachen. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Trend bei uns in Deutschland.
Ja, und wenn du über Trends sprichst, dann ist das natürlich nicht nur aus der Perspektive des Marktexperten, sondern auch aus der Perspektive des CEO einer börsennotierten Firma, die genau sich in diesem Markt bewegt, die Strategien für Wachstum an dieser Stelle braucht. Und naja, also die DWS-Aktie ist ja auch bei Hörerinnen und Hörern sehr beliebt, nicht zuletzt, weil sie eine sehr, sehr ordentliche Dividende hat. Also Dividendenrendite aktuell bezogen jetzt auf die letzte Dividende ist so irgendwie, es waren 2,20, jetzt sind wir beim Kurs so etwas knapp über 50, also deutlich über 4%. Ne? Das ist schon mal eine Ansage. Und es hat sich ja auch sehr gut entwickelt seit dem Börsengang. Ja, also jetzt könnte man erstmal sagen, naja, 60% Kursplus seit dem Börsengang Juli 2018 ist ja jetzt nicht so dolle. Ja, aber wenn wir jetzt den Total Return nehmen, ja, also die Dividende, die eben üppig ist, reinrechnen und immer reinvestieren, so wie das ja auch der DAX macht, dann kommen wir bei der DWS-Aktie auf 150% plus, und dann ist sie in Summe eben besser gelaufen, nicht nur als der MDAX, in dem er jetzt drin steckt, der hat gerade mal 20% zugelegt, sondern auch besser als der ja nicht zuletzt auch von Finanzwerten getriebene DAX, der hat sich verdoppelt. So, aber die Frage ist ja jetzt, wenn wir mal uns angucken, wo kommt denn eigentlich bei so einem Vermögensverwalter das Geld her? Dann kommt das ja immer irgendwie aus Management-Fees. Und ja, die Management-Fees sprudeln natürlich umso mehr, je besser die Finanzmärkte laufen. Und wenn dann irgendwo noch Performance-Fees drin sind, dann ist da nochmal ein schönerer Hebel drin. Deswegen könnte ich ja eigentlich sagen, warum soll ich eigentlich die Aktie eines Vermögensverwalters kaufen, ist doch letztendlich irgendwie quasi ein Hebelprodukt auf den Gesamtmarkt. Wenn der Gesamtmarkt runtergeht, die Assets sich durch eine Krise um 30% vermindern, sehen eure Zahlen auch nicht mehr so gut aus.
Ich musste gerade lächeln, weil was ich anfangs gesagt habe, also je netter die Einleitung, desto schwieriger dann die Frage. Aber dementsprechend habe ich nur die ganze Zeit überlegt, was jetzt kommt. Also erstmal würde ich alles unterstreichen, was du gesagt hast. Ich glaube, dass die Aktie gut gelaufen ist. Ich glaube, dass wir waren immer eine Dividendenperle, so wurden wir mal genannt, weil als der Kurs niedriger war, war natürlich die Rendite der Dividende noch höher. Jetzt hat sich die Aktie sehr gut entwickelt, darum sind wir immer noch bei 4%. Wir haben ja für 2025 ein Net Income pro Aktie, also Earnings per Share von 4,50 € und eine Ausschüttungsquote von 65% versprochen. Also wenn wir das erreichen, wird die Dividende für 25 auch ordentlich hochgehen. So, aber grundsätzlich glaube ich, weil jetzt in den letzten 3 Jahren haben die Investoren halt mehr wirklich von der Aktienperformance profitiert. Warum? Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Also genauso wie man sagen kann, dass ein Retailbank auch von der Höhe der Zinsen abhängt. Das heißt, es ist ein bisschen leichter, in einem Umfeld von 4% Sachen zu machen als im Negativzinsumfeld. Ist es natürlich als Vermögensverwalter ist eine große Komponente, wie läuft denn der Markt? Jetzt würde ich aber unterscheiden zwischen Alpha und Beta. Und die Zuhörerschaft ist ja eine informierte.
Aber erklär uns nochmal, Alpha und Beta.
Also Beta würde ich definieren als einfach der Markt. Also wie sehr kannst du das mitnehmen, was der Markt bietet? Und Alpha wäre dann halt, hast du dich abgesetzt vom Markt? Also bist du besser als der Wettbewerb? So, Beta ist bei uns ganz klar die Marktentwicklung. Das heißt, du kaufst heute, gibst mir 100 Euro und zahlst dafür eine Gebühr, wie hoch auch immer die ist. Wenn der Markt hochgeht um 5%, zahlst du mir halt morgen eine Gebühr auf 105. Also dementsprechend, ohne dass ich irgendwas machen musste, außer dich zufriedenzustellen und dass das Geld nicht abziehst.
Windfall Profit nennt man es eigentlich, ne?
Na, das ist nicht anderes, als wenn du mir deine Spareinlage gibst und du kriegst nicht den Marktzins, so ein bisschen weniger. Ne? Also das ist halt einfach, ich sag mal, inhärent im Geschäftsmodell. Dafür bieten wir auch eine Menge. Also dementsprechend ist es nicht ganz einfach nur Windfall. Aber das ist natürlich diese Beta-Komponente. Und wenn man sich jetzt unser verwaltetes Vermögen anschaut, dann ist es natürlich in den letzten 3 Jahren auch deswegen ordentlich hochgegangen, weil der Markt hochgegangen ist. So, und das ist, haben alle so. Gleichzeitig hast du aber dann diese Alpha-Komponente. Das heißt, bist du in der Lage, in diesem Markt aber dann mehr neues Geld einzuwerben als andere. Bist du in der Lage, meinetwegen diesen Trend von aktiv zu passiv, zu ETFs gut mitzugehen und besser als andere. Das heißt, wir haben schon genügend, ich sag mal, Differenzierungsmerkmale, bei denen dann ein Aktieninvestor sehen würde, gut, der Beta, der Markt ist für alle gleich, aber gegeben dem Markt, wie sehr hat sich jetzt die einzelne Gesellschaft von anderen abgesetzt, positiv oder negativ, durch Kostendisziplin, durch Kreativität, durch Einwerben von neuem verwalteten Vermögen. Und ich glaube, wenn man das anschaut, haben wir uns auch ziemlich ordentlich geschlagen, weil halt Kosten also stabil geblieben sind, nicht hochgegangen sind, trotz Inflation, und wir relativ ordentlich neue Gelder eingeworben haben.
Ja, und das ist ja dann auch der Punkt, wo man dann wieder die Differenzierungsmerkmale auch zwischen den einzelnen Aktien sieht. Denn die Bewertung gibt es ja eigentlich nicht für den Gesamtmarkt, sondern die Bewertung gibt es dann für das Alpha. Wir haben ja Vermögensverwalteraktien mit deutlich einstelligen, wirklich niedrigen KGVs. Und dann haben wir halt am oberen Ende so Vermögensverwalter wie eine Brookfield Asset Management, den größten Alternative Asset Manager der Welt, die dann ganz anders bewertet werden in diesem illiquiden Bereich. Und ihr liegt dazwischen irgendwo eher noch in der Value-Ecke, nicht mehr ganz so tief wie früher. Aber da erkennt man ja schon, dass der Markt das auch in gewisser Form honoriert hat. Für Anlegerinnen und Anleger, die jetzt bei der Aktie dabei sind, die ja nach wie vor, wie gesagt, 80%, glaube ich, fast gehören der Deutschen Bank, 5% Nippon Life. Das heißt also, wir haben nur einen relativ geringen Streubesitz. Trotzdem ja bemerkenswert, dass man mit dem Streubesitz reicht hat von der Größe her, um in den ja nach Streubesitz berechneten MDAX jetzt aufzusteigen. Ich glaube, dieses Jahr war das
genau. Erst, ne?
Und gab natürlich auch einige schwache Unternehmen, die dann zu Recht rausgefallen sind. Aber wenn jetzt einer bei euch Aktionär ist oder überlegt, Mensch, ich könnte Aktionär werden, Dividendenrendite lockt vielleicht, aber man weiß ja eben, ne? Dividende kann auch eine Value-Falle sein. Was sind so die Punkte, die, wie man so schön sagt, Key Performance Indicators, woran eine Aktionärin, Aktionär euch messen sollte oder woran du auch als CEO gemessen wirst, um zu sagen, okay, der Case DWS ist nach wie vor intakt, kann man buy and hold und check dann liegen lassen.
Also wir haben recht einfache Finanzkennzahlen, die wir dem Markt versprochen haben. Das ist bei uns einfach nur Gewinn pro Aktie. Das ist, glaube ich, ultimativ ja die Wahrheit. Also ich kann ganz tolle Geschichten erzählen. Aber solange
über. Ihr bereinigt auch nicht so, ne? Also ich meine, es gibt ja viele Unternehmen, da siehst du, also okay, Gewinn je Aktie 1 Euro und dann steht bereinigter Gewinn je Aktie 3,50 €.
Nein, also uns interessiert wirklich, was kommt raus? Also was kriegt man oder was ist dann dasjenige, was halt den Aktionären zusteht? Das ist Nummer eins. Und das ist auch Nummer eins Kriterium für uns über die Totalperiode. Das heißt, wir geben ganz klare Vorgaben, was wir in 25 erreichen wollten, die 4,50 €, und haben ganz klar gesagt, dass wir den Gewinn pro Aktie, den wirklich ausschüttbaren, dass der um 10% pro Jahr gesteigert werden soll. Sagen gleichzeitig, dass du halt eine Kosten-Ertragsrelation, also Cost-Income-Ratio von, wir sind jetzt ungefähr bei 60%, dabei sollte es auch bleiben. Das heißt, wir haben gesagt, du brauchst schon einen gewissen Puffer, denn wenn dein Cost-Income-Ratio zu hoch ist, dann bist du ja viel anfälliger für Marktschwankungen. Also ich sag mal, die Stabilität eines Asset Managers ist ganz klar dadurch getrieben, ob du halt auch in der Lage bist, gewisse Schwankungen auszugleichen. Und darum diesen Puffer, diese Cost-Income-Ratio von 60%, womit wir zwar nicht die Besten sind, so in niedrigen 50ern, aber ganz klar immer im Top-Quartil. Und haben dann gesagt, dass wir ordentlich Nettomittelzuflüsse haben wollen, haben uns vorgenommen 150 Milliarden über 3 Jahre. Das wäre so Nummer 3. Aber das sind die ganz klar kommunizierten Ziele. So, jetzt aber deine Frage, okay, aber was steckt denn dahinter? Und da hast du schon gesagt, dass die alternativen Asset Manager, also wie Brookfield, Apollo, KKR, Blackstone und so weiter, haben ganz andere Bewertungen am Markt, weil die ganz anderes Wachstum gezeigt haben, weil es halt große Zuflüsse gibt in Private Credit, einer dieser Buzzwörter, aber dann Infrastruktur, Immobilien und so weiter. Da sind wir schon ganz vernünftig. Also wir sind ein Top 15 Alternative Asset Manager mit ungefähr 110 Milliarden, wollen dort aber noch ordentlich wachsen. Natürlich wollen wir diesen Trend zu ETFs weiter nutzen und wollen auch kreativ dabei sein und auch für andere auflegen. Also es sollten nicht nur unsere Produkte sein, sondern dieses ETF as a Service, das, glaube ich, wird ein riesen Wachstumsbringer sein. Drittens sagen wir, dass dieser gesamte Trend, dass Europa viel relevanter wird, viel mehr hier was geht, mal ganz plump gesagt, und das auch im Ausland erkannt wird, dass wir ja dieses Gateway to Europe für internationale Investoren sein wollen. Und ich sag mal viertens, wir haben vorhin Euro-Stablecoin angesprochen. Wir sind wirklich auch, wir haben die letzten 3 Jahre nicht nur Hausaufgaben gemacht, sondern auch ordentlich investiert für die Zukunft und glauben, dass wir halt auch davon partizipieren, dass der Markt weiter disrupted wird. Und da sind wir ganz vorne mit dabei.
Gateway to Europe, das ist ein Thema, was ich gleich mit dir unbedingt noch besprechen möchte. Aber vorerst noch eine letzte Frage zum Thema Ausschüttungsquote. Du hast jetzt gesagt, also 65% schütten wir aus. Was macht ihr mit den 35%, die dann übrig bleiben? Weil eigentlich ist Vermögensverwaltung ja das, was wir früher so an den Big Techs geschätzt haben, nämlich ein Asset-Light-Geschäft. Jetzt sind die Big Techs nicht mehr so Asset-Light, sondern sie investieren plötzlich richtig in Sachanlagen, die dann irgendwann auch mal wieder Abschreibungsrisiken nach sich ziehen. Aber was investiert ihr so? Wofür braucht ihr dieses Geld? Oder lasst ihr das einfach im Konto liegen und sammelt das an und irgendwann haut ihr es dann so wie 2024 als Sonderdividende raus?
Also wir sind grundsätzlich ganz klar bestrebt, das sinnvoll zu nutzen oder auszuschütten. Also wir haben es nicht einfach nur so aus Spaß auf der Bank. So, wir brauchen Kapital teilweise für Alternatives. Das heißt, teilweise, wenn du neue Strategien an den Markt bringst, machst du Co-Investments, Seed-Investments, also brauchst ein bisschen Kapital dafür.
Also so erstmal so vorfinanzieren, seeden, damit die Produkte überhaupt an den Start gehen können und ihr dann in den Vertrieb gehen könnt.
Das, aber auch Co-Investments, weil halt institutionelle Investoren sagen, wenn ich dir X gebe, möchte ich, dass du aber auch einen Prozentsatz selber einbringst, damit einfach unsere Interessen übereinstimmen. Das ist eine Verwendungsmöglichkeit. Die haben dann teilweise für gewisse Produkte, müssen wir was vorhalten, weil wir vielleicht Garantien aussprechen. Also das war damals für die Riester-Rente, für die Fonds war es ein Beispiel. Und dann natürlich für potenzielle Akquisitionen. Und da würde ich jetzt nicht, ganz egal, wie du sehr du mich teasen würdest, wäre ich nicht in der Lage, groß ins Detail zu gehen. Aber du brauchst natürlich auch gewisses Kapital, wenn du dann halt mitmachen möchtest bei diesem Konsolidierungstrend, den wir ganz klar in der Branche sehen.
Okay, ja, das macht keinen Sinn, da was rauszukitzeln, aber man sieht ja, welche Gesellschaften vielleicht niedrig bewertet sind und da kann man ja schauen, das ist ja, muss ja auch nicht immer börsennotiert sein. Es gibt ja auch kleinere Asset Manager, die irgendwie reinpassen, vielleicht auch die globale Aufstellung ein bisschen verändern, aber jetzt lass uns zu dem anderen Stichwort kommen, nämlich Europa. Das Schöne ist, ich habe das eingangs gesagt bei dir ja, dass du als Vermögensverwalter eben die Märkte sowieso im Blick hast und da aber auch deine Meinung zu sagst, während ja CEOs in Deutschland häufig sich zurückhalten, auch mit politischen Themen, mit volkswirtschaftlichen Themen. Und Europa ist ja so ein Ding, da gab es vor einigen Wochen mal eine Aussage von dir, Europa hat eine wahnsinnige Chance. Ja, und wenn wir jetzt aber erstmal sehen, naja, also auf der einen Seite haben wir die USA, die jetzt so Richtung ja, Staatsoligarchie-Kapitalismus gehen mit den Eingriffen in die Unabhängigkeit der Fed, mit Beteiligung an Intel und MP Materials, und Trump sagt, da kommt noch viel mehr mit diesem Ablasshandel für Chips, die nach China exportiert werden, obwohl sie eigentlich gar nicht exportiert werden sollen, aber wenn die 15% an die Staatskasse abführen, ist das okay. Dann haben wir dagegen den anderen Pol, China, längst eine gelenkte Volkswirtschaft, um es mal ganz neutral zu bezeichnen, Multipolar, dann irgendwie Indien, Lateinamerika noch dazu so. Und dann ist jetzt so Deutschland irgendwie da in der Mitte und droht zerrieben zu werden. Wo siehst du da diese wahnsinnige Chance?
Dass unheimlich viel passiert, dementsprechend unheimlich viel zu verstehen ist, dass unheimlich viele neue Allianzen, Freundschaften, Partnerschaften vielleicht zu bilden sind. Dass wir als Deutschland immer noch, ich meine, wir waren ja immer Exportweltmeister, was ja bedeutet, du als rohstoffarmes Land bekommst du Sachen aus der ganzen Welt, produzierst was und exportierst in die ganze Welt. Das heißt, wir als Deutschland, glaube ich, verstehen die Welt besser als die allermeisten anderen. Gleiches kann man dann auch für Europa sagen. ist teilweise schwierig, dann wirklich zu, also nicht, dass Deutschland nur Europa wäre oder Europa nur Deutschland, aber teilweise sind die Argumente, kann man dann für beides verwenden. Das heißt, was du gerade skizziert hast, ist halt eine unheimlich komplexe und immer komplexer werdende Welt, bei der, wenn du bereit bist, aber erstmal mit Leuten zu sprechen, um zu verstehen, was die wirklich wollen, wofür ich immer plädiere. Also einfach auf Augenhöhe, auch mit denjenigen zu sprechen, also gibt gewisse Grenzen, aber bei denen du vielleicht vermeintlich sagst, oh, vielleicht sind die nicht mehr meine Freunde, erstmal sprechen und verstehen, was die wirklich wollen. Und wenn man das vernünftig macht, dann glaube ich, haben wir als Europa unheimlich Chancen, eine sehr, sehr relevante Rolle zu spielen. Und wenn du möchtest, kann ich kurz.
Ja, gerne, gerne. Also müssen wir so ein bisschen so in die Rolle von Indien kommen, die ja auch so versuchen, sich so zwischen den Blöcken irgendwie hindurchzuschlängeln und dadurch eine eigene Machtposition aufzubauen.
Ich glaube, da können wir schon selbstbewusster sein. Ne? Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir beide, ich sag mal, Ende 70er, Anfang 80er geboren, kamen ja aus einer Welt, in der Europa ganz klar dominiert ist oder dominiert hat. Also USA war dabei, aber wir kommen ja aus einer Welt, bei der Europa absolut tonangebend war. USA als Partner und irgendwann kamen die ganzen anderen dazu. Genauso wie das damals vielleicht eine Übertreibung war, ist dieser Abgesang auch eine Übertreibung. Also wir sollten schon selbstbewusst sein und nicht nur sagen, na mal schauen, was für uns übrig bleibt. Der Punkt, den ich, und du hast vorhin Kommunikation angesprochen, ich sage halt in China, in den USA, in Deutschland und auf LinkedIn dasselbe. Also ich finde es immer merkwürdig, wenn Leute unterschiedliche Botschaften haben, je nachdem, was gerade gut ankommt. Und dementsprechend scheue mich auch nicht, das zu sagen, was ich jetzt sage, nämlich musste halt Ende letzten Jahres in China den Case machen, warum man in Europa investieren sollte. War auf der Bühne mit zwei Amerikanern, die gesagt haben, darum solltest du in den USA investieren. Und mein Argument war damals, dass wir uns erstmal darauf einigen müssen, dass wir Europäer ganz viel können. Ob was wollen und was machen, andere Frage, wir können. So, und dann sind wir durchgegangen, wie viel Innovation du aus Europa hast, wie unheimlich qualifiziert unsere Arbeitskräfte sind, wie groß der gemeinsame Markt ist, wie viel Fiskal Power wir eigentlich hätten, wenn wir wollten und so weiter. Und das war eine relativ einfache Diskussion, weil alle gesagt haben, ja, ja, das okay, stimmt, 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 haben wir gesehen, aber irgendwie macht er nichts raus. Und wie gesagt, das stimmt. In der Vergangenheit gab es immer Gründe, warum wir es nicht gemacht haben und schwierig und so weiter. Aber es gibt halt zwei ganz klare, ich sag mal, Treiber, die uns aus dieser Lethargie wachrütteln. Und das ist halt eine USA, die deutlich weniger auf diese Partnerschaft aus ist als in der Vergangenheit. Darum müssen wir uns neu orientieren. Und ganz klar das Erstärken von rechts außen. AfD hier gibt's aber in allen Ländern gibt's das ja. Die halt auch die etablierten Parteien dazu treiben, Sachen zu machen, also einfach umzusetzen. Und das, glaube ich, diese beiden Aspekte führen dazu, dass viele von den Dingen, die man immer so ein bisschen aufgeschoben hat, jetzt wirklich umgesetzt wird, was man ja in Deutschland dann im Februar, März gesehen hat.
Ja. Also darum. Also erstmal finde ich sehr großartig, dass du auch nach China gehst. Ja, es gibt ja manche CEOs aus Mittelständlern, die dann jetzt schon sagen, ah, also China muss man dann auch vorsichtig sein, USA auch und hier und da, sondern mit allen weiter zu reden. Ja, das gilt ja dann auch beispielsweise für die Golfstaaten, wo sehr, sehr viel Geld wartet, investiert zu werden. Wir sehen das ja auch beispielsweise schon Übernahme von Covestro durch ADNOC, wäre einfach mal so ein Posterbeispiel dafür, dass da auch industrielle Champions entstehen. Und das hoffentlich ja mit diesem Geld dann auch hier im Standort Deutschland, im Standort Europa, was geschaffen werden kann. Jetzt hast du diese ganzen Stärken erwähnt, alles klar, auch 400 Millionen Konsumenten, das ist ja ein Fund, mit dem man wuchern kann. Da muss man sich vielleicht auch nicht ganz so bescheiden aufs Sofa im Oval Office setzen, was den Handelsdeal angeht. Aber wie kriegen wir jetzt dann diese Power auf die Straße? Also es war ja im Frühjahr noch so dieses Thema europäischer Aufbruch, die neue Blüte. Deutschland macht sich locker, hieß es im Economist, nachdem die Schuldenbremse weggeflogen war und man hat gedacht, so, jetzt geht's richtig los. Europäische Sicherheitsarchitektur braucht Investitionen. Es gibt Infrastrukturinvestitionen und sowas kann ja auf die gesamte Volkswirtschaft mit einem Hebel durchschlagen. So, da haben wir auch gesehen, europäische Aktien sind bedeutend besser gelaufen für ein kurzes Zeitfenster als amerikanische, nicht nur mit Blick auf die Währung. Aber das ist irgendwie so dieses Momentum komplett wieder zurückgegangen und dann heißt es, ja, jetzt müssen wir umsetzen. Wenn ich dann konkret nachfrage, so was heißt denn jetzt umsetzen, wie kriegen wir die Power auf die Straße, heißt es immer, ja, wir brauchen strukturelle Reformen, wir brauchen Deregulierung und wir brauchen Entbürokratisierung. Das sind so diese drei Buzzwords, die gaukeln, glaube ich, auch schon seit 20 Jahren, seit den Hartz-IV-Reformen irgendwie rum, dass wir das brauchen. Kannst du das ein bisschen konkreter mal an so ein paar Punkten festmachen, wie wir diese Power auf die Straße kriegen, global?
Wir müssen ganz spezifisch für jede einzelne Person, gegeben der jeweiligen Rolle, klar machen, was diese Person ganz spezifisch machen muss. Also wir können jetzt ganz spezifisch diskutieren, was du als Christian, was ich als Stefan in unseren jeweiligen Rollen machen müssen. Möchte jetzt nicht der Politik Hausaufgaben geben, aber auch dort gibt's ganz spezifische Sachen. Ich glaube, was in Europa oftmals ein Problem war, ist, dass wir uns immer darauf einigen, dass irgendjemand anders irgendwas macht. Man sollte doch mal die Kapitalmarktunion machen. Ja, und dann kann man vortrefflich drüber sprechen, aber wenn es darum geht, wer macht das, bin ich eigentlich bereit, Kompromisse zu machen?
Nee, dann heißt, wir brauchen eine Kapitalmarktunion und eine Bankenunion, aber auf keinen Fall darf die UniCredit bei der Commerzbank mehr als ein Füßchen in der Tür schieben. Das geht dann nicht und dann kannst du das Ganze sofort wieder gehackt legen. Ne?
Und das ist ja dieses, was glaube ich auch im Ausland, also außerhalb Europas wahrgenommen wird, dass wir ganz viel könnten, aber wir machen es halt nicht, weil wir dann doch zu bequem sind, als dass wir wirklich uns selber disrupten wollen. Weil du musst natürlich in so einer Situation immer Sachen aufgeben. Also dementsprechend würde ich alle Zuhörer, also jede einzelne Person kann was machen. Offensichtlicherweise kann Bundeskanzler mehr machen als, weiß nicht, Studentin. Also das ist schon vollkommen klar. Aber trotzdem nicht immer auf andere warten. Jetzt ganz spezifisch für mich. Unsere Rolle als DWS ist, dem Ausland zu erklären, was du ganz spezifisch hier, in was du investieren kannst. Die Aufgabe ist dann, Berlin, Brüssel, anderen Ländern, wenn ich sage erkläre, meine ich das ganz respektvoll, aber zu sagen, wofür gibt's denn eigentlich Finanzierungsbedarf in der Volkswirtschaft? Und aber auch, wo könnten Quellen von Kapital herkommen und welche, was muss dann gemacht werden? Also als Beispiel, wenn du sagst, wir brauchen Investments in Infrastruktur, kannst du halt überlegen, gut, also erstmal sind wir bereit, aus Ländern wie Nahost, China und so weiter Geld anzunehmen, ja oder nein, unter welchen Konditionen? Wenn ich das Geld haben möchte von Versicherung, Pensionsfonds, was ist dann dafür notwendig? Wenn ich es von Privatinvestoren haben möchte, welche, weiß ich, Steueranreize brauche ich dann? Das heißt, ganz konkret diese Aufgabe, also diese Hausaufgabe zu machen, wo kommt's her und wo geht's hin? Das ist etwas, was wir machen müssen, auch machen. Das heißt, was wir versuchen, ist immer komplexe Sachen ganz einfach runterzubrechen. Ganz viele andere Leute müssen auch was machen, aber irgendwas können wir auch machen. Und das, glaube ich, muss jetzt, also man sagt, man muss so einen Ruck durch Europa gehen. Na klar, aber das muss halt nicht nur heißen, es muss was passieren, sondern auch, was spezifisch mache ich, dass vorankommt.
Dann gehen wir doch mal wirklich konkret ran. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einem Deutschlandfonds. Der soll irgendwie vom Staat zunächst mal mit 10 Milliarden Euro kapitalisiert werden und dann durch privates Kapital gehebelt werden auf mindestens 100 Milliarden Euro und soll dann investieren, ja, in Infrastruktur, aber auch in strategisch wichtige Industrien. Also ja, irgendwie so ein bisschen so ein Staatsfonds, jetzt nicht so breit wie der norwegische, sondern schon eher fokussiert auf das, was wir in Deutschland beziehungsweise dann auf Fokus Europa brauchen. Was erwartest du von einem solchen Projekt? Findest du das sinnvoll? Beziehungsweise wo sind da auch aus deiner Expertise als Asset Manager ganz wichtige Stellschrauben, die man in Berlin kennen müsste?
Total sinnvoll. Und die Politik hat das im ersten Schritt gemacht, was sie machen kann und machen sollte, auch toll gemacht hat, nämlich zu sagen, das wird kommen. So viel Mittel sind dafür bereitgestellt. Und jetzt erwarten wir, dass jetzt in dem Fall KfW beispielsweise mit dem privaten Sektor, dass ihr uns jetzt sagt, was konkret gebraucht wird, und dann wird es in Gesetz gegossen. Konkret Deutschlandfonds, der ja ein, ich sag mal, Oberbegriff ist für eine Vielzahl von Aktivitäten. Hast du vier Fragestellungen. Also erstes, was sind die Bereiche, die unterstützungswürdig sind? Also kann man sagen Infrastruktur, Mittelstand, vielleicht Verteidigung, vielleicht sozialer Wohnungsbau und so weiter. Aber was sind erstmal Bereiche, die halt sinnvoll sind, rein zu investieren? Zweite Frage, hast du dort eigentlich Finanzierungsbedarf? Und dann, wenn ja, welche Art? Also Eigenkapital, Fremdkapital, aber so eine Bedarfsanalyse. Wenn du das hast, dann ist ja die dritte Frage, okay, wo kommt das Geld her? Und viertens, was sind dann die Produkte beziehungsweise was muss noch gemacht werden, haben wir gerade gesagt, Steueranreiz oder so, um das halt zusammenzubringen. Und wenn du es so runterbrichst, also wofür, was wird dort gebraucht, wo kommt's her und wie kannst du wofür und woher zusammenbringen, das sind ganz vier ganz konkrete Fragestellungen, an denen wir, viele andere, mit den relevanten, beispielsweise KfW, halt akribisch zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir unseren Teil gemacht haben, um dann Berlin sozusagen das die notwendigen Fakten an die Hand zu bringen, dass dann entschieden werden kann, was wirklich umgesetzt wird. Aber ich glaube, Vielleicht, wenn ich da auch nochmal so appellieren darf. Wir Deutschen tendieren teilweise dazu, dass wir ganz, ganz schnell fragen, aber was passiert denn jetzt? Also ich habe noch nichts gesehen, dann kann ja nichts passiert sein. Geht einfach davon aus, dass in Berlin schon sehr hart gearbeitet wird, bei uns auch. Und dass wenn man teilweise zwischen Ankündigung und Umsetzung noch nichts sieht, heißt es nicht, dass nichts passiert.
Ist ja auch mal ganz gut, ne? Wenn nicht alles schon in der Denkphase zerredet wird. Wenn einfach mal ein bisschen im Stillen gearbeitet wird und irgendwann kommt was raus, wo man sagt, naja, an der Stellschraube kann man noch ein bisschen drehen und an der, aber im Grunde ist das was, was man umsetzen kann.
Total. Und das ist ja auch nicht so trivial. So, das heißt, ist ganz schnell zu sagen, gut, aber in dem Bereich, das wäre auch sinnvoll, aber okay, aber was ganz konkret, was fehlt denn wirklich, woher soll es denn wirklich kommen? Das sind ja schwierige Fragestellungen, die wir halt jetzt über den Sommer nochmal mit vielen anderen Vermögensverwaltern, Banken und so weiter halt als Hausaufgaben aufgearbeitet haben, dass dann, ich gehe davon aus, im Herbst, spätestens im Winter, wirklich Entscheidungen getroffen werden.
Ja, also ich hoffe, dass am Ende nichts rauskommt, was dann irgendwie so ein Fonds hat, der dann doch wieder ein Büttel der Politik ist. Das wäre ganz schlecht, ja. Sondern das muss schon Rendite hier im Land oder hier in Europa sein, die hier erwirtschaftet wird. Und Voraussetzungen, Chancen dafür haben wir sicherlich genug. Jetzt haben wir über Chancen gesprochen, aber lassen wir die Risiken nicht ganz außen vor. Wenn du gerade jetzt auch mit deinem über zwei Jahrzehnte langen Track-Record den Erfahrungen aus der Finanzkrise jetzt auf die Märkte schaust aktuell. Wo siehst du nicht für die nächsten 5 Wochen, aber vielleicht für die nächsten 2, 3 Jahre den ganz großen Risikofaktor, gerade in so einer Situation, wo wir einerseits ja so getrieben sind von diesem KI-Narrativ und Märkte 2023 gestiegen sind, 2024 gestiegen sind, 2025 sich super erholt haben, im Tech-Bereich gut geschlagen haben, wir aber vielleicht manchmal auch so ein bisschen diesen irrationalen Überschwang sehen, den Greenspan 1996 erwähnte und den Sam Altman von OpenAI ja gerade wieder zitiert hat. Wie ist so dein Risikogefühl an den Märkten momentan?
Die Fakten sehen alle. Also wir sind momentan bei einem sehr hohen Bewertungsniveau. Global, besonders hoch in Amerika, besonders hoch für ein paar wenige Unternehmen. Du hast vorhin das Beispiel gegeben, dass halt solche Unternehmen, die eigentlich immer Asset-Light sind, jetzt nicht mehr ganz so Asset-Light sind. Rechtfertigt das noch dieselbe Bewertung wie früher, kann man die Frage stellen. Also ich sag mal, es gibt eine Vielzahl von Fragestellungen, die du basierend auf frei verfügbaren Informationen jetzt haben könntest. Ich glaube, was mich besorgt, ist mehr, welche Kipppunkte hast du da draußen? Also was könnte irgendwie schiefgehen, was dann eine Lawine auslöst und im Nachhinein sagt jeder, ah, das habe ich, ja, das hätte
so,
man
so
sehen können.
So wie die Immobilienkredite 2007. Ja, ich meine, ich erinnere mich, ich habe 2006 schon mit der Société Générale damals ein Produkt gemacht, US Immo Bubble Express, was darauf gesetzt hat, dass der Immobilienindex in den USA sich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Dann hat es ausgelöst. Ja, das war 2006. Jeder sprach darüber. Das war absolut zeitgeistig. In 2007 fing es dann an, ins Rutschen zu gehen. Da hat man gesagt, naja, das haben wir ja alle auf der Agenda gehabt. Anfang 2008 hat Peer Steinbrück noch vom Deutschen Bundestag gesagt, naja, diese Immobilienkrise ist eine amerikanische Erscheinung, die wird Europa nicht treffen, ja. Und 3 Monate später durfte er die Hypo Real Estate retten. Also wo siehst du dieses Ding? Was könnte das sein, über das alle reden, was aber dann irgendwo doch zu so einem Kipppunkt führt?
Ich habe keine gute Antwort. Ich schaue mir ganz viele Sachen an. Ich glaube, eine Sache, die wir, glaube ich, nicht gut genug verstehen, wir tun immer so, als würde es irgendwie so eine Art globale Beziehung zwischen Assetklassen geben und wenn amerikanische Aktien so sind, müssen europäische so sein und wenn Renten so sind, dann muss und so weiter. Also das, da haben wir so eine gewisse Vorstellung. In einem Umfeld, in dem amerikanische Investoren, Privatinvestoren buy the dip gelernt haben, das heißt, Aktien gehen immer wieder nach oben. Was ich meine mit gelernt haben, ist halt während Covid haben die halt gelernt, was nach unten geht, geht ganz schnell wieder hoch und haben einfach gekauft. Und mit diesem Selbstbewusstsein wurde ja auch also jetzt im April, als nach dem Liberation-Tag die Aktien nach unten gegangen sind, ist diese Rallye, die wir seitdem gesehen haben, die haben ja Institutionelle kaum mitgenommen. Das haben amerikanische Retail-Investoren mitgenommen, weil die gelernt haben, wenn eine Aktie mal bei 100 war und heute bei 80 ist, dann kann sie mal mindestens 25%, also von 80 auf 100 wieder hochgehen. Und das ist wie so eine Art Wahrheit. Das gilt aber nur für amerikanische Aktien. Die kaufen nichts anderes. Dementsprechend, wenn ich langfristig mal denke, gut, wenn Europa so ist, muss USA so sein, weil irgend so ein Bewertungszusammenhang soll es geben. Warum eigentlich? Also wenn gewisse Käuferschichten nur eine Art von Asset kaufen, ich weiß gar nicht, ob es ein irrational ist. Das wollen sie halt haben.
Es wird ja teilweise in US-Finanzblogs diskutiert, ob man nicht irgendwie so eine Beimischung von 10% in International Stocks überhaupt haben sollte. Ne?
Warum denn auch? Ne? So, jetzt sind wir optimistisch, dass Europa Vollgas gibt. Aber da, das verstehen Leute noch nicht gut genug. Also ich sag mal, das haben, glaube ich, im April, Mai institutionelle Investoren nicht gut genug verstanden, dass dieses Buy the Dip komplett bewertungsunabhängig war. Und wenn du damit, war eine Highschool in den USA, wenn ich mit meinen alten Freunden gesprochen habe über, aber erklär mal ganz kurz, wenn du diese Tariffs hast und dann gesagt, hä, aber die Aktie war doch vor kurzem noch teurer, also dann ist doch jetzt ein guter Kauf. Und solange Leute das so anschauen, ob das jetzt falsch oder richtig ist, sei mal dahingestellt, dann ist das ja im Grunde eine dieser Sachen, die wir noch nicht richtig verstehen, bei denen man aber in 2-3 Jahren sagen könnte, klar sind die Cross-Asset-Korrelation massiv runtergebrochen, weil du unterschiedliche Käuferschichten hattest. Wir beide haben ja aber gemerkt, dass wir im Nachhinein immer schlauer sind. Aber das ist eine dieser Sachen, die ich, glaube ich, noch besser verstehen muss. Denn wenn gewisse Assets halt nicht nachgefragt werden, unabhängig von der Bewertung, dann musst du irgendwie Bewertung anders bewerten.
So. Und Small Caps ist ja auch so ein Thema.
Total.
Läuft ja auch immer wieder rum. Ja, Small Caps kommen jetzt. Günstig. Jetzt kommen sie irgendwann. Aber irgendwie, ne, so richtig gekommen sind
absolut,
sie noch nicht.
Absolut, ne? So, dann können wir jetzt noch weiter diskutieren über Geopolitik. Der Grund, warum ich vorhin Vietnam genannt hatte, das ist eines von diesen relativ großen Ländern, was aber trotzdem kaum jemand richtig versteht, die massiv profitieren oder auch nicht profitieren könnten, je nachdem, was zwischen China, USA, Indien ultimativ passiert. Ne? Und das ist halt einfach so Länder, mit denen du dich mehr beschäftigen kannst, von denen einige gibt, die halt dann einfach von globalen Lieferströmen oder individuellen Zöllen abhängig sind und vortrefflich oder sich richtig schlecht entwickeln könnten. Also du hast schon einige Sachen, die schiefer gehen könnten oder besser laufen können, als gerade vom Markt angenommen. Ich glaube, diese großen Punkte sind aber dann wirklich Käuferverhalten und Rationalität beziehungsweise was wird eigentlich herangezogen, um Entscheidungen zu treffen. Das ist so eine fast philosophische Frage, mit der ich recht viel Zeit verbringe.
Dann sind wir natürlich an der Frage, wo sind dann auch Diversifikationspotenziale in so einem Portfolio und wo doppel ich dann einfach nur irgendwas, ohne dass ich damit Risiko reduziere. Was mich ja zu der Frage bringt, wenn du genau darüber so viel nachdenkst, wie legt denn der CEO eines der Top 20 Asset Manager der Welt sein eigenes Geld an?
Breit diversifiziert, würde ich erstmal sagen. Ne? Also ich habe Renten oder Fixed Income kaufe ich selten direkt als Anleihe. Allerdings sehe ich, wenn du dir eine Wohnung kaufst, die du vermietest und die ordentlich für die Bank von der Bank langfristig finanzierst, sehe ich das ein bisschen wie so ein Rentenprodukt. Also dementsprechend habe ich schon einen Anteil von Renten. Bei Aktien habe ich natürlich einfach aufgrund meiner Rolle relativ großes Exposure zu deutschen Aktien. Also dementsprechend versuche ich dann als Privatinvestor.
Also du hast Home-Bias, ja? Also du bist nicht nur Investmentbotschafter Deutschlands in der Welt, sondern du sagst auch, put your money where your mouth is.
Also ich habe ja einfach inhärent, mehr aufgrund der nachgelagerten Bezahlung, habe ich recht viele DWS und deutsche Bankaktien.
Also das bin, klar.
Genau, habe schon DAX und so weiter, aber dann als Investor versuche ich schon zu diversifizieren. Das heißt, habe asiatische Länder und so weiter, Gold, Platin, also recht breites, breit gestreut. Habe ja noch ein paar Jahre vor mir, bevor ich ins Renteneintrittsalter komme. Also darum kann man schon noch ein bisschen mehr Risiko nehmen als vielleicht in 10, 15, 20 Jahren. Aber auf alle Fälle breit diversifiziert.
Und wenn man jetzt 20 Jahre, 25 Jahre dabei ist, dann hat man ja einen ganzen Haufen Fehler gemacht beim Investieren. Vielleicht magst du uns ja so irgendwie den einen oder anderen Fehler mal Revue passieren lassen. Vor allen Dingen mit dem Learning, was für dich daraus dann verbunden war.
New Economy habe ich halt gelernt, wie Hebelwirkung funktioniert, weil ich halt 100% geleveraged investiert habe und irgendwann sind halt die Aktien 40% runter. Ich habe alles
noch einer, der das gemacht
genau,
hat. Ja.
So, dementsprechend,
gemeinsame halt, Erfahrungshintergrund.
Genau, also dementsprechend habe ich das vernünftig gelernt. Ich glaube, ich bin eigentlich recht konservativ im Investieren. Also dementsprechend ist nicht so viel schiefgegangen. Vielleicht mal eine Sache, die ich prominent zugeben kann. Mir ist recht frühzeitig ein 5% Anteil an einem Startup damals angeboten worden, relativ günstig, was ich nicht gemacht habe und das ist Bitpanda. Also dementsprechend hätte ich Investor sein können und mein Kumpel, der es damals vorgeschlagen hat, der ist auch Investor. Also dementsprechend war das eine der, ich sag mal, Regrets, weil wenn man da dabei gewesen wäre, das hätte sich nicht so schlecht entwickelt. Also teilweise sind es ja nicht nur Sachen, die du gemacht hast und vielleicht nicht hätten machen sollen, sondern auch Dinge, die du nicht gemacht hast und vielleicht hättest machen sollen.
Und verpasste dann, Chancen.
Ja, und damals war mir gesagt worden, hey, da ist so ein Bitcoin-Startup in Österreich, dass ich gesagt habe, das verstehe ich nicht. Da bin ich jetzt mal nicht dabei.
Gut, aber ist natürlich auch, ne, was man nicht versteht, soll man die Finger von lassen. Was ist dein Learning daraus? Machst du jetzt Startups stärker als Beteiligung oder Business Angel oder sagst du, hast du eh keine Zeit für durch die berufliche Beanspruchung und lässt das mal für irgendwann später?
Das ist, Antwort gebe ich jetzt, eine sehr fiese Frage, weil ich habe dann erstmal gelernt, bei sowas musst du dabei sein. So, dann habe ich halt Startups gemacht, weil ich gedacht habe, das passiert nochmal. Also es gibt noch andere Sachen, die sich verhundertfachen. Habe dann aber irgendwann gelernt, dass ich kein besonders guter Startup-Investor bin, weil ich aber gar nicht die Zeit habe, ganz viele Startups anzuschauen. Also ich habe dann irgendwie das gekauft, was ich gesehen habe. Aber das waren ja Dinge, die mir angeboten wurden und nicht das große Ganze. Und habe dann halt irgendwann entschieden, dass ich VC vielleicht eher über Fonds mache. Also dementsprechend ein Baustein unseres Portfolios ist Investments in VC-Funds, weil ich einfach gesagt habe, da macht schon Sinn, schlaue Leute, die das den ganzen Tag machen, eine Gebühr dafür zu geben, dass sie das machen.
Ja, du hast gerade schon erwähnt, unser Portfolio ist Mehrzahl, Familie, ganz wichtiges Thema bei dir. Und du hast ja eben, wenn ich das mal so richtig Revue passieren lasse, gesagt, also du hast deine ersten Voranteile irgendwie Anfang der 90er gekauft, da warst du dann so 12, 13, ja, ich habe auch mit 14 angefangen. Und da sind wir bei so einem Thema, was ich mit dir zum Abschluss gerne nochmal erörtern möchte, denn wir sind beide Väter. Ja, du hast drei Töchter, 10 bis...
Bis fast 17, also 10 bis 16.
10 bis 16, ja. Also mein Sohn ist 8, ja. Und das ist ja dann so dieses Alter jetzt, wo Geld eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Also ich meine, der hat auch schon ein Sparschwein gehabt, als er 2 Jahre alt war und sammelt schon immer ganz gerne Münzen, mag das Rascheln von Scheinen, zählt auch gerne das Geld, gibt es auch sehr ungern aus, weil er hat es lieber sammelt. Das finde ich eigentlich ganz schön, habe ich wahrscheinlich so ein bisschen implizit weitergegeben. Aber das ist ja also gerade auch mit 3 Töchtern und dann schon ein bisschen weiter schon spannend. Wie hast du die irgendwie angefangen, an so einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld zu gewöhnen? Hast du da irgendwie so ein paar Tipps für mich und auch für unsere Hörerinnen und Hörer? Weil gerade dieses Thema Geld in der Familie, Geld für Kinder, das ist ja was allein schon durch diese Diskussion um die Frühstartrente jetzt so ein bisschen Traktion gewinnt.
Ich muss gerade ein bisschen lachen, wenn meine Kinder das hören, dann würden die wahrscheinlich sagen, dass meine Tochter zu sein vielleicht nicht immer schlimm ist, aber auf alle Fälle anstrengend, wenn es um solche Diskussionen geht, weil ich dann immer sehr ins ausschweifend den Sachen erkläre. Und da eigentlich meine Frau viel besser ist, denen dann zu erklären, also erstmal, was ist eigentlich Geld? Also Geld ist ja irgendwie so aufbewahrtes zukünftiger Konsum. Das heißt, du kannst jetzt das Eis kaufen oder kannst halt morgen kaufen, dann behältst halt das Geld. Aber was ist Geld erstmal? Also fast philosophisch, aber ich glaube, das einfach mal Kindern zu erklären, was das eigentlich ist und was das ermöglicht und was daraus werden kann, das ist, glaube ich, wichtig und scheinst du ja auch gut gemacht zu haben.
Ja, ich bin so mittendrin in dem Prozess, ja, dass ich also versuche, ihm zu erklären, also Papa geht arbeiten und dafür gibt's dann Geld und gehen wir zusammen einkaufen, dass er so ein bisschen auch diese Relationen kennenlernt, ja, was es überhaupt kostet. Er kriegt 4 Euro Taschengeld als 8-Jähriger, ne? Was kosten Brot, was kosten Joghurt, was kosten Eis, ja, in Berlin ja glaube ich 2,90 oder so, ne? Nicht so viel Eis möglich, aber das sind halt so kleine Anfänge. Ne?
Total. Ja schon weiter. Total, aber was du gerade angesprochen hast, ist Inflation und da habe ich halt meine Kinder oft genug mit gelangweilt in Inflation zu erklären. Aber letztes Wochenende gemerkt, dass es gefruchtet hat, weil wir haben einmal pro Jahr haben wir in Bad Homburg immer so ein Volksfest, das Laternenfest. Und da kriegen die Kinder immer so ein bisschen Laternenfestunterstützung. Und dieses Jahr, die Schwestern sprechen sich immer ab und verhandeln dann. Und dieses Jahr haben sie gesagt, dass die Sachen viel teurer geworden sind. Dementsprechend gucken sie, wie teuer eine Karussellfahrt ist und wollen dann sozusagen ein Multiple dieser Karussellfahrt haben. Und letztes Jahr war es 4 Euro, dieses Jahr 4,50 Euro. Dementsprechend müssen sie auch mehr bekommen. Und da habe ich mich so gefreut, dass ich gesagt habe, okay, jetzt Inflation wurde verstanden, dass die dann auch das erhöhte Unterstützung bekommen haben. Aber ich glaube, wenn du erstmal, was ist Geld, was ist Inflation? Wenn du investierst, was passiert dann mit deinem Geld? Wenn du das halt vernünftig den Kindern mitgibst, dann glaube ich, sind unsere Kinder schon schlau genug, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Ich glaube, wenn man dann noch sicherstellt, dass die verstehen, dass nicht alles, was du auf TikTok hörst und siehst, da kommt dein Sohn dann irgendwann hin, dass es notwendigerweise die Wahrheit ist, das ist auch nochmal unheimlich wichtig. Ne? Weil auf TikTok siehst du halt dann irgendwelche Scharlatane, die sagen, kauf Bitcoin mit deinem ganzen Geld, du bist mit 18 Millionär. Ganz so einfach ist es nicht. Ne? Und da versuche ich dann auch hier und da mal Kontext zu geben.
Da haben deine Töchter sicher auch schon Aktien, oder?
Die haben Aktien, haben Aktien, aber versuchen auch, da ein bisschen breiter zu streuen.
Aber also nehmen Sie das wirklich schon wahr, dass Sie Aktien haben? Ist Aktien bei euch schon ein Thema? Jetzt?
Anteile an Unternehmen und was bedeutet eine Aktie eigentlich? Also das war dann wieder eine der Sachen, bei denen ich dann ausschweife und dann die gesagt haben, aber nicht so kompliziert. Ne? Aber das finden die spannend. Und im Grunde dann zu überlegen, aber möchte ich denn wirklich an dieser Branche partizipieren, an diesem Land partizipieren? Aber wir sind da einfach dann eher noch Fans von Sparplänen, die man ja früh auflegen kann und die halt dann systematisch das aufbauen.
Ja, und dann bei den Marken ist es ja auch immer ein ganz schönes Thema, wenn man dann so auf die Aktien kommt. Ja, also ich habe bei meinem Sohn angefangen, das Thema Aktie wirklich dann mal so zu erklären, als er mit den Pokémon-Karten anfing und dann zum Geburtstag ein paar Nintendo-Aktien bekommen hat. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, die stellen diese Karten her und wann immer irgendwo ein Kind auf dieser Welt Pokémon-Karten bekommt, verdienen die da dran. Und dann sagt er, ja, dann musst du mir jetzt mehr Pokémon-Karten kaufen, damit die mehr Geld verdienen.
Hochgehen.
Und
ja, schlau.
für seinen Anteil. Und ich habe ihm dann auch gezeigt hier, also es gibt dann da tatsächlich auch was raus. Und naja, das sind so die ersten kleinen Schritte. Jetzt aber gerade bei deinen Töchtern und bei der Ältesten, die ja schon ein bisschen weiter ist, ist da das Thema Finanzbranche auch so als berufliche Perspektive interessant, wo der Vater so an exponierter Stelle da ist? Oder willst du das überhaupt, dass deine Kinder in deine Fußstapfen treten?
Also beruflich? Wäre nicht schlimm, aber würde ich es auch nicht fordern. Ne? Also mir war wichtig, nachdem ich Basketballer bin, dass meine Kinder auch Basketball spielen, weil ich keine Lust gehabt hätte, mir was anderes anzugucken. Kleiner Spaß, was die Familie versteht. Aber
das haben sie gemacht. Sie spielen echt
Basketball. Genau. Okay. Nachdem sie das gemacht haben, dürfen sie alles andere frei wählen.
Machen sie auch Fitness, weil du bist ja auch, du trainierst ja viel. Dein Expander, den du mit dir führst, der ist ja schon Thema in vielen Sendungen gewesen.
Machen viel Sport und die eine, die kein Basketball macht, macht dann mehr Fitness. Aber ich glaube, was wir momentan einfach nur machen wollen, ist sicherzustellen, dass die halt vernünftiges Fundament haben und dann zu entscheiden. Also bin jetzt stolz, dass die große Mathe-Leistungskurs macht und dann sage ich, das ist ganz egal, was du machst, aber das schadet nicht, das halt mitgenommen zu haben. Aber ich sag mal, ob sie dann ultimativ Ärzte, Professorin, Architekte, was auch immer die machen wollen, ich glaube, würden wir alles unterstützen. Ich glaube, was ich denen sagen würde, was ich glaube ich an der Finanzbranche spannend finde und die auch schon sehen, dass du halt unheimlich breit Einblicke bekommst in Länder, in Branchen, in Trends. Und das hast du halt nicht in allen Branchen. Also wenn du halt wirklich, und hoffentlich wirkt das jetzt nicht zu intergalaktisch, aber wenn du in der Finanzbranche bist, dann musst du dich ja mit vielen anderen Branchen beschäftigen. Und das gibt dir schon ein recht komplettes Bild von Ländern. Und das finde ich persönlich spannend. Wenn dann ultimativ eine von denen mehr Lust hat, keine Ahnung, Motoren zu entwickeln, dann ist das auch genauso klasse. Aber momentan, glaube ich, gibt es ein Interesse, eine Neigung, aber noch keinen festgelegten Pfad von den dreien.
Ja, also man kann sehr, sehr viel in der Finanzbranche erleben. Man kann sehr viel unterschiedliche Qualifikationen ja auch anwenden. Also gerade Mathematiker, Naturwissenschaftler sind ja auch sehr gesucht. Und wenn wir dann über Hedgefonds beispielsweise sprechen, ja auch noch mal besser bezahlt als bei klassischen Asset Managern. Also die Verdienstperspektiven sind ja gut. Jetzt hast du aber dann drei Töchter. Und da müssen wir ja echt sagen, also sowohl hier bei uns im Podcast, was die Struktur der Hörerinnen und Hörer angeht, als auch in der Finanzbranche an sich, da haben wir eine eindeutige Männerdominanz, was eigentlich schade ist, weil Frauen bringen ganz viele wichtige Impulse, genau wie Männer, und das ist für mich immer schwierig, das überhaupt zu bewerten, weil ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der Arzt ist, und mit einer Mutter, die Arzt war. Für mich war immer ganz normal, dass Männer und Frauen auch durchaus den gleichen Beruf machen können. Das haben wir aber in der Finanzbranche nicht. Ja. Wie kriegen wir das hin, dass da mal ein bisschen mehr, ich mag diesen Begriff Diversity nicht, aber einfach ein bisschen mehr das ist, was eine Gesellschaft auch widerspiegelt?
Ich habe keine gute Antwort darauf. Also ich habe mich extrem viel damit beschäftigt, sowohl als Papa von drei Töchtern, als auch CEO der DWS, bei der wir natürlich weibliche Kunden ansprechen wollen, Kundinnen ansprechen wollen, wollen natürlich fähige Mitarbeiterinnen zu uns anwerben. Also wir haben ja verschiedene Perspektiven, warum das so unheimlich wichtig ist. Ganz plump können wir erstmal sagen, wenn die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist und die länger leben als wir Männer im Durchschnitt, sind eigentlich Frauen die relevantere Kundschaft? Ich glaube, dass in allermeisten Fällen die Finanzentscheidungen auch gemeinschaftlich getätigt werden, also auch bei uns zu Hause. Also gibt schon vielleicht ein, zwei Sachen, bei denen ich mich mehr einbringe, andere Sachen meine Frau mehr einbringt, aber das ist ganz klar ein 50-50, was wir den Kindern auch vorleben. Darum habe ich keine gute Antwort. Ich glaube, was ich sagen würde, und jetzt vielleicht, damit mir das niemand nachhält, eher als Papa von drei Töchtern als CEO der DWS, man muss so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Also wir haben jetzt ganz viel gemacht, um Frauen das attraktiver zu machen, interessanter zu machen, ganz viel Women in Finance und ganz viele Programme ganz spezifisch für Frauen. Die müssen aber auch Verantwortung übernehmen. Also ich mache heute Abend ein Ask Me Anything. Also ist irrelevant, weil der Podcast wahrscheinlich das später rauskommt. Also aber ich glaube, was ich damit nur sagen möchte, ist, da weiß ich jetzt schon wieder, dass 70% der Teilnehmer sind Männer und wahrscheinlich 90% der Fragen, die gestellt werden, kommen von Männern. Auch wenn ich versuche, Frauen dann rauszukitzeln, dass sie was fragen. Und nochmal, da kann man jetzt immer sagen, oh, mach doch mal mit und wir müssen uns verändern und so weiter. Irgendwann muss man auch sagen, übernimm halt Verantwortung. Also es ist halt unheimlich wichtig, Verantwortung für die eigenen Finanzen zu nehmen. Es ist unheimlich wichtig, sich so sehr zu informieren, wie es möglich ist. Und das geben wir halt unseren Töchtern mit. Also damit sage ich nicht, verlass dich nie auf Mann. Also das, so weit würde ich nicht gehen. Aber sofern du halt deine eigene Entscheidung immer treffen können möchtest, musst du Verantwortung darauf nehmen. Und das startet erstmal mit Verständnis, mit Fachwissen. Also dementsprechend Appelle an alle schlauen Frauen da draußen. Also erstmal, wenn man jetzt hier mithört, ist schon mal ein guter erster Schritt. Aber informiert euch so breit es geht. Und nur weil die Männer da vielleicht ein bisschen dominieren in den Vorlesungen und die Hand schneller heben, heißt es nicht, dass deren Fragen schlauer sind. Bitte mitmachen, Verantwortung übernehmen.
Stefan, großartiges Schlusswort nach weit mehr als einer Stunde. Wir hätten jetzt noch das ganze Ask Me Anything vorbereiten können. Mir wären genügend weitere Fragen eingefallen. Aber es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir haben einen ziemlichen Parforce-Ritt gemacht vom Business Model Asset Management über die Chancen und auch die Risiken in Europa bis hin zum Thema Geldanlegen für Kinder und Female Finance. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude daran. Und wenn du irgendwelche Anregungen hast, irgendwelche Fragen zu dem, was Stefan und ich hier besprochen haben, dann schreib uns doch gerne, genauso wie du, wenn du Ideen hast, wen wir als nächstes mal in den Podcast einladen sollten, nimm einfach Kontakt auf zu uns, podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf den Dialog mit dir. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es auch gerne weiter und bis zum nächsten Mal für heute. Tschüss, nicht aus Berlin, sondern aus Frankfurt. Danke, Stefan.
Vielen Dank, lieber Christian.